Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von OVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit Ralf Denk, dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe, das größte und erfolgreichste Radsportteam Deutschlands, durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@ovbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Anthony Turgis gewinnt die gefürchtete Etappe in Troyes. Es war ein wildes Rennen, in dem Red Bull Bora Hansgrohe Kapitän Primoz Roglic in teils schwierige Situationen kam, diese aber mit viel Aufwand meisterte und mit seinen Konkurrenten ins Ziel kommt. Sprechen wir über die 9. Etappe mit dem Teammanager von Red Bull Bora Hansgrohe. Damit Servus nach Frankreich an Ralf Denk. Hallo Ralf.
Hallo, schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Ja, Ralf, Fazit dieser irren, wilden, unnötigen Etappe, je nachdem, wie man es definiert. Wie groß ist die Erleichterung?
Ja, die Erleichterung ist groß, dass wir, sage ich einmal, ja nicht mehr ein blaues Auge gekriegt haben, weil wir haben ja keine Zeit verloren auf die anderen Favoriten der Tour de France. Aber wir waren oft in der Defensive und das ist halt bei solchen Etappen mit 12 Sektoren Gravel, bist du bei der ersten schon nicht positioniert, dann musst du nachfahren, dann hat es Ressourcen gekostet, dann hat man in der Mitte des Rennens nicht mehr genügend Leute und. Also wenn es einmal schlecht beginnt auf dem Sektor, dann kannst dich du eigentlich fast nicht mehr sammeln und für uns hat es halt schlecht begonnen.
Mhm. Ist es die Entwicklung des Rennens oder höre ich da auch Kritik raus? Bist du denn zufrieden mit der gesamten Mannschaft, bevor wir es einzeln aufdröseln?
Ja, man muss jetzt das so sehen. Die Ansage ist, vorne mit vereinten Kräften zu fahren. Das muss man jetzt nochmal analysieren, an was lag es. Lag es, dass Primoz nicht bei seinen Helfern geblieben ist? Ja, dann ist es die Schuld von Primoz. Haben die Helfer nicht positioniert, dann ist es die Schuld der Helfer. Aber sei es wie es ist, das Ergebnis hat man im Fernsehen gesehen, dass das kein geschlossener Auftritt war. Und somit waren wir eben oft in der Defensive, haben Ressourcen verbraucht. Primoz hat nach Sektor 2 selbst die Lücke, da waren wir 30 Sekunden in der Defensive schließen müssen. Das hat natürlich für ihn auch Kraft gekostet und so kam eins aufs andere. Und wir waren ein Stück weit auch froh, dass die anderen drei großen Protagonisten dann auch zeitweise ja, Waffenruhe hatten und somit konnten wir wieder aufschließen.
Ja, jetzt ist das Team aber schon auch so konzipiert worden, dass genau auf solchen Etappen die Jungs dann auch für Primoz da sind. Also jetzt, wenn ich mir jetzt Wismar zum Beispiel anschaue heute, die haben für mich da einen besseren Eindruck gemacht.
Definitiv, aber wie gesagt, wir haben jetzt gerade Zieleinlauf gehabt und wir konnten jetzt nicht noch mit allen Rennfahrern in Ruhe reden, an was es lag. Weil wenn Primoz einfach nicht bei seinen Helfern bleibt, dann kann man den Helfern auch keinen Vorwurf machen. Also man muss zuerst beide Seiten hören, dass man sich ein Bild machen kann. Aber das ist auch nicht der optimale Zeitpunkt, direkt nach Zieleinlauf so eine Diskussion anzustoßen.
Okay, gut. Da haben wir vielleicht noch Gelegenheit, da nochmal drauf zu schauen. Jetzt dieser zweite Sektor, du sprichst es an, da fällt Primoz zurück. Hast du ausmachen können, was genau an dieser Stelle das Problem war?
Ja, wir waren auf Sektor 1 schon hinten. Also es war jetzt nicht ein Sturz oder sonst irgendwas, sondern wir waren auf Sektor 1 schon nicht gut positioniert und dann sind wir auf Sektor 2, der wo ja dann schlussendlich hart auch bergauf ging, zu weit hinten. Dann hat man ja gesehen, wie manche Fahrer dann das Hinterrad durchdreht und dann vom Rad springen, dann den Berg hochlaufen. Also waren keine schönen Bilder für einen Straßenradsport. Aber schlussendlich war da Chaos im Feld und wir waren die Leidtragenden.
Mhm. Wismar wollte euch danach abhängen, oder? So sah es zumindest aus. Primoz war gut eine halbe Minute phasenweise zurück und die haben echt draufgedrückt vorne. Glaubst du, das war deren Idee zu dem Zeitpunkt?
Ja, da geht es jetzt nicht drum. Wismar Lisa Balk will jetzt Roglic verletzen, aber sie wollten das Rennen animieren, schwer machen. Vielleicht bringt man auch noch Evenepoel ja, in Schwierigkeiten oder, also ja klar, das ist Radrennen und die sind sehr offensiv in der Phase gefahren. Was mich gewundert hat, auch in der Phase war Wout van Aert nicht vorne, sondern der war in der Gruppe von Primoz und ja, aber trotzdem haben sie es gut gemacht, definitiv besser wie wir.
Wir haben verschiedenste Attacken gesehen. Evenepoel hat attackiert, Pogacar hat es versucht. Primoz ist nie wirklich direkt mitgegangen. Konnte er an dem Punkt nicht oder wollte er vielleicht an gewissen Stellen auch nicht zu hohes Risiko eingehen? Wir kennen ja seine Sturzhistorie und das heute ist natürlich brandgefährlich auf diesen Pisten.
Klar, ist da auch ein Stück weit Angst mitgefahren, glaube ich, weil die Prämisse war ja nicht stürzen. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch schon Energie lassen, als die Lücke geschlossen hat. Also haben wir Matteo Sobrero und Bob Dschungels eigentlich aufgebraucht, wenn man das so sagen darf, um die Lücke, die 30 Sekunden Lücke zu schließen. Und dann hat sie ja Primoz selbst noch geschlossen. Also da war sicherlich auch schon sehr viel Energie von ihm verbraucht. Und deswegen hat er vielleicht die Attacken nicht parieren können.
Pogacar hat ganz am Ende gelauert und es sah so aus, als würde er es nochmal versuchen, hat es kurz versucht. Dieser tiefe Schotter hat vielen auch Probleme gemacht. Hattest du gedacht, oh, jetzt kommt nochmal eine finale Attacke von ihm?
Ja, aber als das Rennen dann entschieden war, dass der Etappensieger aus der Spitzengruppe kam, war dann auch so ein Stück weit in der Gruppe der Favoriten, ja, war Waffenruhe und man war dann, glaube ich, auch auf allen Seiten froh, dass die Etappe zu Ende ist und dass morgen Ruhetag ist.
Genau, jetzt ist nicht nur so, dass Primoz phasenweise Probleme hatte, auch Evenepoel hatte zwischendurch Schwierigkeiten, Vingegaard hatte Defekt, musste Rad wechseln, da will ich gleich kurz mit dir drüber sprechen. Der einzige von den Big Four, der irgendwie gefühlt wieder spielerisch da durchgekommen ist, ist Pogacar. In dieser Form, ich meine, der Sieg bei der Tour ist euer Ziel, aber Pogacar in dieser Form zu schlagen, wird brutal schwer, oder?
Im Mann-gegen-Mann-Duell sehe ich das ähnlich. Man muss auf die Schwächen der anderen warten. Und jeder hat ja erfahrungsgemäß in der dreiwöchigen Landesrundfahrt irgendwann einmal einen schlechten Tag oder irgendeine Schwächephase. Hat es auch letztes Jahr gegeben bei Pogacar und vielleicht hat er ja dieses Jahr das auch, dann muss man auf Höhe sein, aber dass man jetzt so Mann gegen Mann herausfordert, glaube ich, wird für alle, also nicht nur für Primoz Roglic, auch für Remco Evenepoel und Jonas Vingegaard, nicht einfach.
Genau, gut, kommen wir zu jenem Jonas Vingegaard, der hatte Defekt und sofort das Rad seines Teamkollegen Jan Tratnik bekommen, mit dem ist er dann auch durchgefahren. Jetzt wurde viel spekuliert, dass eben genau dieses Rad von Jan Tratnik so abgestimmt war, dass es eigentlich Vingegaards Abstimmung war. Was sagst du zu dieser Spekulation?
Also das kann man machen, aber ich weiß jetzt auch nicht, vielleicht haben sie ja zufällig relativ die gleichen Maße, dass es, also es sah jetzt nicht so aus, als würde das Rad überhaupt nicht passt. Und aber ich glaube jetzt nicht, dass man bewusst Jan Tratnik mit einem Rad losschickt, das wo ihm eigentlich gar nicht passt, sondern das wo auf Jonas Vingegaard abgestimmt ist, das glaube ich eher nicht. Und ja, auf jeden Fall hat er das Rad von Tratnik bekommen, hat auch nicht mehr zurückgetauscht, sondern er ist das ganze Rennen mit dem Rad gefahren und hat das eigentlich sehr gut gemacht. Und ja, beeindruckend.
Habt ihr einen im Team, wo man sich auch auf sowas vorbereitet und sagt, wenn es dazu kommt, ist es ideal, dass Primoz von XY das Rad übernimmt?
Ja klar, also solche Sachen bespricht man schon vorher und Primoz hätte das Rad heute von Matteo Sobrero bekommen.
Ja, so ein Danny van Poppel Rad hätte da, glaube ich, wenig Sinn gemacht. Wir erinnern uns noch an Nils Polit, ich weiß gar nicht mal, ob es vor ein oder zwei Jahren war. Also da
letztes Jahr,
wo er verzweifelt ist und verschiedene Maschinen da gekriegt hat. Okay.
Ja, und noch gegen das Auto geknallt hat, wo ich dann die Rechnung bekomme.
Okay. Da reden wir mal anders drüber. Klingt sehr, sehr spannend. Es ist so viel passiert heute. Alexander Vlasov ist gestürzt und der sah echt übel aus. Also hat geblutet an vielen verschiedensten Stellen. Wie geht's ihm denn und weißt du, was genau passiert ist?
Ja, es schaut nach einem Fahrfehler aus. Er stürzt dann, er fliegt dann quasi in den Straßengraben. Zum Glück war der Straßengraben jetzt ausgewachsen mit Gras. So am Kopf, wo er geblutet hat, am Ellbogen. Ich glaube, das sind eher Bagatellsachen. Und mir macht ein Stück weit die Ferse oder das Sprunggelenk Sorgen. Und das wird auch jetzt nochmal mehr oder intensiver untersucht, weil als er zum Bus zurückkam, da hat er schon ganz schön gehumpelt.
Okay, gut. Dann wünschen wir ihm gute Besserung. Gut, dass morgen der Ruhetag kommt. Da kann man entsprechend die Wunden versorgen. Jetzt Gesamteindruck. Du hattest großen Respekt vor dieser Etappe. Du bist kein Fan davon. Das haben jetzt wirklich alle, die uns zuhören, mitbekommen. Gigantischer Aufwand für diese 32 Kilometer Schotterstrecken, die in 14 Passagen unterteilt waren. Wie viele Mitarbeiter hattet ihr denn am Streckenrand? Fast alles mobilisiert, was ihr habt, oder?
Ja, wir haben extra Personal und Autos kommen lassen vom Standort. Wir haben auch noch befreundete Helfer aus Slowenien da gehabt, befreundete Helfer aus Belgien. Und alles in allem war es ein Riesenaufwand. Es waren sicherlich 10, 12 Leute von uns on top. Wir haben 2 Autos on top gehabt hier. Wir haben 50 Satz Laufräder on top gehabt. Also das war ein Riesenaufwand für uns. Und es ist ja nicht nur so, dass man das alles vorbereitet, sondern jetzt heißt es ja wieder alles zurückbauen. Die 50 Laufräder sind 100 Reifen. 100 Reifen wieder runter, weil die verwenden wir das nächste Mal erst wieder in Paris-Roubaix im April nächsten Jahres, diese Reifen, und die werden jetzt wieder alle zurückgebaut. Und ja, jeder, der wo mal Reifen gewechselt hat, bei sich privat am Rad, der weiß, wie lange das dauert, und dann kann man das einfach mal 100 nehmen.
Also es ist ja schon wirklich ein Irrsinn, oder, dieser Aufwand für das, was wir heute gesehen haben.
Ja, vor allem, was ich so ein bisschen Doppelmoral finde, Die Veranstalter der Tour de France, die versuchen natürlich, das auch immer ein Stück weit nachhaltiger zu machen und grüner zu machen. Aber das, was wir heute gemacht haben, speziell in der Vorbereitung, war weit weg von grün.
Absolut. Gut. Okay, froh und erleichtert, dass die Etappe vorbei ist. Ich will noch eine abschließende Frage. Wichtig ist natürlich auch in so einer Etappe, dass das Teamfahrzeug relativ weit vorne platziert ist. Ihr wart, glaube ich, in der Reihenfolge auf 4, oder?
Ja, weil Primož ist Vierter und die Teamfahrzeuge werden aufgestellt nach der Gesamteinzelwertung. Und also das heißt, das gelbe Trikot Team UAE fährt auf 1, dann Soudal Quickstep auf 2, Wiesmann Lisa Bike auf 3 und wir auf 4.
Ist natürlich schon wichtig, gerade in so einer Etappe, wenn was passiert, dass du schnell eingreifen kannst.
Ja, aber wir sind ohne Defekt durchgekommen. Also die Reifen, wo wir von Specialized bekommen haben, scheinen sehr, sehr gut zu sein auf Gravel. Da waren wir sehr froh. Und die 100 Ersatzreifen haben wir quasi umsonst aufgezogen.
Okay, gut. Ralf, die erste Tourwoche, es ist ja schon mehr als eine Woche, 9 Etappen sind jetzt gelaufen. Und das ist für uns natürlich immer eine gute Gelegenheit, Zwischenbilanz zu ziehen. Wie fällt denn dein Fazit aus? Was lief gut aus eurer Sicht? Mit was bist du eher nicht zufrieden? Fangen wir mit dem Positiven an. Was lief gut?
Also das Zeitfahren war wirklich sehr gut und auch von den Werten, wenn man die Daten sich anschaut, war das eins der besten Zeitfahren, was Primož jemals gezeigt hat. Da können wir wirklich sehr zufrieden sein. Natürlich wärmen wir zum gelben Trikot ein Stück weit näher dran, das wäre uns lieber. Wir haben jetzt über eine Woche Tour de France und wir können schon behaupten, wir sind noch im Game. Und das ist ja zuerst mal positiv. Und jetzt heißt einfach dranbleiben, konzentriert sein und auch hoffen, dass der eine oder andere noch schwächelt und dann die Chance ausnutzen.
Schau mal ganz kurz auf die zweite Woche. 3 Flachetappen, eine Bergetappe und 2 extrem schwere Bergankünfte am Wochenende stehen dann an. Darauf wird wahrscheinlich der große Fokus liegen, oder? Zum Wochenende muss alles passen.
Ja, definitiv. Und jetzt heißt es nochmal gut zu kommen. Wir befinden uns ja hier jetzt mitten in Frankreich. Aber Richtung nächstes Wochenende geht es in die Pyrenäen. Und dann heißt es einfach Karten auf den Tisch legen.
Okay, sind wir schon gespannt drauf. So, morgen Ruhetag. Die Fahrer machen jetzt was?
Wir haben leider Gottes noch 2 Stunden jetzt Transfer. Also wir werden erst gegen 21 Uhr im Hotel sein. Dann wird heute schon ein Teil wieder hergerichtet, weil man kann sich ja denken, wie die Räder ausschauen. Man kann sich aber denken, wie die Autos ausschauen. Es ist alles richtig eingesaut. Und morgen am Ruhetag wird sich das ganze Personal um das Putzen des Equipments kümmern.
Okay, gehört.
Inklusive Wäsche waschen, weil die Leute sind ja schon 10 Tage unterwegs. Und also so auf der faulen Haut wird morgen keiner liegen.
Nein, das hört man deutlich raus. Dann geht's am Dienstag weiter. Es sieht alles danach aus, dass wieder die Stunde der Sprinter schlagen könnte. 187 Kilometer zwischen Orléans und Saint-Amand-Montrand werden gefahren. Keine Bergwertung auf dem Programm. Also das deutet auch direkt nach dem Ruhetag schon darauf hin, dass es zu einem Massensprint kommt, oder?
Ja, nicht ganz, weil man muss immer das Wetter auch im Blick haben und man hat ja die anderen Flachetappen schon so ein Stück weit gesehen, dass manche Mannschaften auf der Windkante was probiert haben. Der Wind war leider nicht ganz stark genug und vielleicht ist er jetzt die nächsten Tage mal stärker, muss man meinen Wetterbericht noch mal checken. Aber bei gutem Wetter bin ich bei dir, dass höchstwahrscheinlich ein Massensprint geben wird.
Und damit dann strategisch auch kein Unterschied zur ersten Woche. Ihr habt weiter den Fokus voll auf die Gesamtwertung und werdet da jetzt keine verrückten Dinge zunächst unternehmen, oder?
Ja, es macht keinen Sinn. Man sieht ja, wie stark die Sprinter sind um Girmay, um Philipsen. Ja, auch Ackermann kommt immer besser in Form, ist heute sehr, sehr gut gefahren. Und von dem her, glaube ich, ist es besser, wir halten uns aus den Sprints raus.
Genau, so, dann wünsche ich dir und dem gesamten Team viel Erfolg beim Wäsche und Saubermachen. Ich werde morgen den Tag auch nutzen, um hier mal ein bisschen Haushalt auf Vordermann zu bringen. Deswegen morgen Ruhetag, keine Ausgabe von Inside Red Bull, Bora Hansgrohe. Am Dienstag sind wir aber wieder zurück. Und damit beste Grüße und herzlichen Dank für die ersten 9 Tourtage und natürlich auch für heute an Ralf Denk.
Gerne und schöne Grüße zurück nach Osnabrück.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.